Ja, wir haben vor einigen Wochen das Thema Beziehung aufgenommen, weil es ein jüngstes Thema war. Aber das ist so umfangreich, da müssen wir weiter drüber reden, deswegen heute der zweite Teil. Wir haben die Frage gestellt, warum überhaupt Beziehungen? Darauf haben wir Teilantworten gefunden. Die erste war, weil es der Plan des Schöpfers ist, dass Mann und Frau gemeinsam sein Wesen, Gottes Wesen, darstellen. Als zweite Teilantwort haben wir gefunden, dass der Plan des Schöpfers ist, dass in der Ehebeziehung zwischen Mann und Frau die unsichtbare Beziehung von Christus zur Gemeinde dargestellt wird. Und die dritte Teilantwort war, dass es der Plan des Schöpfers ist, dass in menschlichen Beziehungen unsere Gottesbeziehung gefördert wird. Und dem wollen wir heute noch ein bisschen nachgehen. Nicht jeder von uns lebt in einer Ehebeziehung. Vielleicht wird er es auch nie. Aber jeder von uns lebt in menschlichen Beziehungen. Jeder hat mit anderen Menschen zu tun. Und wie diese Beziehung zu anderen Menschen und zu Gottes Beziehung fördern, das wollen wir uns heute noch mal ein bisschen angucken. Wir lesen dazu Johannes 17 ab Vers 22.
Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst.
Sagt Jesus Christus. Das wollen wir uns näher angucken. Als erstes die Aussage, ich habe ihnen die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, gegeben. Was ist hier mit Herrlichkeit gemeint? Herrlichkeit ist ein sehr umfassender Begriff. Und wir sagen oft, dass Jesus bald wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Das ist auch richtig, aber damit meinen wir einen bestimmten Aspekt, nämlich die äußere Herrlichkeit, die sichtbare Herrlichkeit, die mit Macht zu tun hat, mit Anerkennung, alle Knie werden sich beugen, mit Ehre, mit Glanz. Und das ist auch ein wichtiger biblischer Teil von Herrlichkeit. Wir erinnern uns, in der Bibel ist die Geschichte beschrieben, wie Josef nach Ägypten verkauft wurde, erst als Gefangener, dann zum zweiten Mann in Ägypten aufstieg und dann seinen Brüder, die ihn einst verkauft hatten, zu ihm kamen, weil sie Hunger hatten, weil eine Hungersnot kam war. Und dann schickte diese Brüder zurück zu seinem Vater mit der Aussage, 1. Mose 45, Vers 13.
Darum verkündet mein Vater all meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt.
Diese Herrlichkeit, die sie gesehen haben, das war äußere Herrlichkeit, sichtbar. Aber es gibt nicht nur die äußere sichtbare Herrlichkeit, sondern es gibt auch eine innere Herrlichkeit, die unseren Charakter meint, unser Verhalten, unser Denken. In Römer 6, Vers 22, Römer 3, Vers 22 lesen wir:
Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen.
Sie verfehlen die Herrlichkeit. Hier ist wieder dieses Wort. Und warum ist es innere und nicht die äußere, wie wir eben schon hatten? Dem geht vorweg, es ist kein Unterschied. Unterschiede bestehen in der äußeren Herrlichkeit. Wie wir uns sehen, wie wir leben, wie wir uns kleiden, sind wir nicht die Königin von England. Die lebt anders, die tritt anders auf. Da ist ein Unterschied. Also geht es nicht um die äußerlich sichtbaren Dinge, sondern um die innere Herrlichkeit. Aber wenn wir genau hingucken, müssen wir auch sagen, dass wir ganz unterschiedliche Temperamente haben. Der eine ist anders als der andere. Ja, aber im Vergleich zu dem Charakter Gottes, zu seiner Sündlosigkeit, ist jeder Mensch im Vergleich zu Gott einfach nur Sünder. Und in dem Sinne ist unter uns Menschen, was die innere Herrlichkeit unseres Charakters angeht, kein Unterschied im Vergleich zu Gott. Wir sind alle Sünder. Also Herrlichkeit, gedanklich zu unterscheiden, einmal in den Aspekt der äußeren Herrlichkeit und der inneren Herrlichkeit. Jetzt gehen wir wieder zu Johannes 17. Welche Herrlichkeit ist hier gemeint, die äußere oder die innere? Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Welche Herrlichkeit gibt es hier? Um tatsächlich einstufen zu können, den Text zurück zu verstehen, vielleicht noch, wenn der Jesus spricht, hier ist es natürlich vor dem Opfertod am Kreuz, sieht er sein Werk auf Erden, seine Berufung hier auf der Erde als Ganze, als Einheit. Und er sieht das schon abgeschlossen, auch wenn er hier noch nicht am Kreuz ist. Aber es ist so sicher, es ist so klar, er sieht das als Einheit. Und das, was er hier meint, dass er uns die Herrlichkeit gegeben hat, das tut er durch die Zurechnung seines Opfertodes, den er erst am Kreuz gewirkt hat. Chronologisch jetzt eigentlich ein Vorgriff, aber er sieht es als Ganzes. Die Herrlichkeit gibt er uns, oder sie ist, dass er in uns ist. Ich in ihnen und du, Vater, Materiet, in mir. Bibelleser denken dabei natürlich an Kolosser 1, 27, wo es heißt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es geht hier um die innere Herrlichkeit. Christus in uns. Es geht darum, dass Christus uns die Herrlichkeit, den Charakter Gottes zurechnet, ihn erworben hat für uns. Weiter sehen wir in diesem Abschnitt in Johannes 17. Diese Herrlichkeit soll bewirken oder soll zu voller, vollendeter Einheit führen, die Gläubigen, die Nachfolger Jesu Christi, zu der Einheit, die zwischen Gott ist. Gott ist eins, aber er besteht in, wir kennen, unterscheiden Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber es ist eine völlige Einheit. Warum? Weil der Charakter Gottes vollkommen ist, weil er Liebe ist. Und diese Einheit hat Christus uns erworben und wir jetzt auch in den Gläubigen, in den Nachfolgern zur Auswirkung bringen, dass sie zur vollendeten Einheit kommen. In Johannes 14, wir kennen das, wird es etwas anders formuliert. Dort heißt es,
ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt.
Christus hat uns durch seinen Opfertod am Kreuz die Bedingungen, die Grundlagen erworben. Die Frage ist, ob wir das im Leben umsetzen, verwirklichen. Und jetzt kommt der Hammer. Wir gehen nochmal zu Johannes 17 und lesen dann, dass diese vollendete Einheit dazu da ist, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt, dass du mich liebst, gleich wie du, dass du liebst, sie liebst, gleich wie du mich geliebt hast. Also, dass wir Gläubigen nach Gottes Willen durch Christus befähigt sind, in Einheit zu leben, obwohl wir völlig unterschiedliche Hintergründe haben. Wir sind als Gemeinde zusammengewürfelt, mit völlig unterschiedlichen Interessen, Herkünften, Biografien, Bildungswegen, Wirtschaftsstand. Wir sind ganz unterschiedlich. Wir sind hier nicht, ja, zusammen bei einem Interesse und zwar ein, zum Beispiel Kaninchen zu züchten und deswegen haben wir alle einen Nenner. Nein, wir sind völlig unterschiedlich und haben unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Wesen. Aber in Christi Werk haben wir die Möglichkeit, er hat uns diese Herrlichkeit erworben, dass wir, obwohl wir so unterschiedlich sind, miteinander in Einheit umgehen, wie er sagt. In Johannes 14 heißt es, wie es dann weitergeht, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Voraussetzung dafür hat Christus am Kreuz für uns erworben. Für uns, die wir Gott nachfolgen. Wir sind Jünger Jesu, wir folgen ihm nach. Er hat das bereitgestellt und daran, dass wir das jetzt ausleben, wird die Welt erkennen. Die Welt, die immer dunkler wird, die immer liebloser wird, die immer weniger das lieben kann, die immer mehr jeder an sich denkt. Daran wird sie erkennen, dass ihr mein Nachfolger seid. Wir, ja, glauben, oder sagen wir so, Jesus sagt dir ganz klar, wenn wir Liebe untereinander haben, wird es die Welt anziehen. Und das ist so. Wenn Menschen sehen, da sind Leute, die liebevoll miteinander umgehen, obwohl sie eigentlich keine wirklichen gemeinsamen Interesse haben, obwohl es nicht gemeinsam, ich sag's mal, Kaninchen züchten oder irgendwas, was sie eint. Diese Liebe zieht an, diese Liebe macht nachdenklich. Leben wir sie aus. Wir kommen damit nochmal zu der Ausgang, zu dem Ausgangspunkt der Aussage, Beziehung warum, weil es der Plan des Stoffes ist, dass menschliche Beziehungen unsere Gottesbeziehung fördern und können jetzt noch die Teilantwort dazu fügen, weil es der Plan des Töpfers ist, dass durch die Beziehung der von oben Geborenen, der Neugeborenen, der Kinder Gottes, Gottes Liebe in der Welt sichtbar wird. Das hat Gott, das ist Gottes Absicht. Wie ist es aber jetzt, wenn uns mal der Kragen platzt, oder wenn wir vielleicht vom Temperament etwas anders sind, etwas beherrschter, wenn wir ja irgendwie zumachen, gar keine richtige Beziehung aufkommen lassen, wenn wir innere Mauern bauen. Wie ist es dann? Was ist dann zu tun? Dann sehen wir genau, wie sehr die obere Teilnahmewort wichtig wird. Wir von uns aus schaffen es nicht, in menschlichen Beziehungen so zu leben, wie wir leben sollen. Menschliche Beziehungen fühlen uns immer wieder unsere eigene Bedürftigkeit, unsere eigene Unzulänglichkeit vor Augen. Und dann kommt der Punkt, ob wir Gott vertrauen, ob wir Christi Werk vertrauen, ob wir darum wissen, dass er uns zugesagt hat, zum Beispiel Johannes 17, Vers 22, dass er am Kreuz diese Herrlichkeit, diese Fähigkeit, Gottes Charakter, für uns erworben hat. Wir haben heute Römer 1, 16 gelesen und 17, da heißt es, der Gerechte wird aus Glauben leben. Christus hat uns gerecht gemacht durch sein Opfertod. Und er hat uns diese Herrlichkeit gegeben. Leben wir jetzt im Glauben und nehmen das in Anspruch, verwirklichen wir das, lassen wir, dass Gott in uns zur Auswirkung kommt, was er uns gegeben hat. Wir kennen Römer 5, wo es heißt, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herzen. Das heißt aber nicht, dass wir automatisch nur noch freundlich mit unseren Mitmenschen sind, sondern wir müssen uns dafür entscheiden, Gott hat die Grundlagen gegeben, die Werkzeuge sind da, die Frage ist, ob wir sie anwenden. Ich möchte schließen mit Römer 5, Vers 10, wo es heißt,
denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben?
Zwei Dinge. Versöhnt durch den Tod Jesu. Er hat uns mit Gott, dem Vater, versöhnt. Er hat uns zu Gerechten erklärt. Durch den Glauben sind wir mit Gott versöhnt, sind gerecht gemacht in Christus, haben den Heiligen Geist empfangen, haben alles das, was nötig ist, haben diese innere Herrlichkeit, die Christus uns erworben hat. Aber, jetzt kommt der zweite Teil, wie viel mehr werden wir als Versöhnte, nachdem wir das Werk Christi in Anspruch genommen haben, gerettet durch sein Lieben. Das ist nicht, dass wir zu Christi Werk etwas hinzufügen, aber es sind die zwei wichtigen Seiten einer Medaille. Zum einen hat Christus durch seinen Tod uns errettet von der Strafe für die Sünde. Ein für alle Mal gerecht durch das Vertrauen auf Christus. Aber er ist auch auferstanden und erlebt. Und wir werden gerettet durch das Vertrauen auf seine Verheißung, auf sein Wirken in uns, den Heiligen Geist, der in uns wirkt, im Vertrauen auf das Leben Jesu Christi, gerettet von der Macht der Sünde in unserem Leben. Versöhnt durch den Tod, gerettet von der Macht der Sünde, durch das Vertrauen auf Gottes, auf Christi Liebe in uns durch seinen Heiligen Geist. Wir wissen, wir können Jesus sagen, in Johannes 17, Vers 22 steht, du hast Herrlichkeit erworben. Und wenn ich versage in meinen Beziehungen, in meinem Temperament, meinen Mitmenschen gegenüber, meinen Kindern, meiner Frau oder wie auch immer, kann ich zu Christus kommen und ihm sagen, Herr Jesus, du hast gesagt, du hast mir diese innere Herrlichkeit erworben. Leider habe ich wieder versagt. Ich brauche dich. Wecke du es in mir. Und so sehen wir, dass die menschlichen Beziehungen unser Versagen in ihnen, unsere Beziehung zu Gott fördert, unser Vertrauen, unsere Abhängigkeit, vielleicht nochmal ganz neu, immer wieder bewusst machen, wir brauchen Christus, um überhaupt so zu leben, wie er das will, um überhaupt sein Wesen in dieser Welt darzustellen. Amen.